Hast du irgendwann mal von jemand gehört, einem Bruder, einer Schwester im Herrn, wenn du in Not bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, danke, ich bete für dich oder ich habe für dich gebetet. Genau zu der Zeit, als du in der Not warst, war ich im Gebet. Hast du das irgendwann mal erlebt? Ja. Ist das nicht eine Ermutigung? War das eine Ermutigung für dich? Oder war das vielleicht nur, ja, hat gebetet, aber ob das wirklich geholfen hat? Eine andere Frage. Oder schöne Worte zwar, sagt jeder Christ, aber ob sie das wirklich getan haben oder ob sie ja wirklich vom Herzen gebetet hattet oder hat Gott wirklich gehört. Vielleicht war es nur Zufall, dass es gelungen ist. Wie würdest du darauf reagieren, wenn jemand dir sagen würde, ich habe für dich gebetet und er heißt Paulus? Er war der Apostel. Ganz ehrlich, würden wir, ob es richtig berechnet ist oder nicht, würden wir uns umso mehr freuen, obwohl jeder Christ kann so beten. Paulus hat auch nicht eine Sonderstelle, mit Gott zu beten. Allerdings wissen wir, wenn er in der Bibel sagt, dass er für jemanden gebetet hat, wissen wir, dass es ein vollkommenes Gebet ist, dass es genau nach Gottes Wille ist und dass wir da in dem Worte das Herz Gottes sehen und seinen Willen. Ich möchte heute Morgen ein Gebet von Paulus betrachten, in Kolosser, in dem ersten Kapitel, das Jakob gerade vorgelesen hat. Paulus spricht zu dieser Gemeinde, schreibt dieser Gemeinde, der viel Liebe hatte und Glauben. Er hat den Herrn gedankt für ihren Glauben und ihre Liebe in dem Herrn. Anders als zum Beispiel die Gemeinde in Korinth oder die Gemeinde in Galatien, die viele Not hatten, die viele Unreife hatten und fleischliche Einstellungen hatten, die er wirklich dann ihnen ermahnen musste, vom Anfang an. Aber diese Gemeinde konnte er dem Herrn dafür danken. Sie war schon eine starke Gemeinde. Sie sind stark im Glauben, in dem Herrn Jesus, in der Liebe untereinander. Aber Paulus hat trotzdem, in dem Moment, als er erfahren hatte, dass sie so eine Liebe und Glauben hatte, hat er gesagt, wir fangen an, für euch zu beten. Das war nicht vergeblich. Er wusste, dass sie trotzdem weiter Gebet gebraucht hatten. Und in Kolosser 1 möchte ich noch einmal dieses Gebet vorlesen. Kolosser 1, Verse 9 bis 14. Nach dem Dank für diese Gemeinde sagt er, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zum allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Herrn, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. An dieser Stelle haben wir ein vollkommenes Gebet und wie das Herz Gottes für uns schlägt, was er durch Paulus und sagt, was er uns wünscht. Auch wenn wir stark im Glauben sind, auch wenn wir in der Liebe wachsen, betet Paulus weiter, dass sie umso mehr wachsen. Und das zusammenzufassen, spricht hier von Wachstum. Es sagt, wachset in Jesus. Wir sollen in Jesus wachsen und wandelt in Jesus. Wachset in Jesus und wandelt in Jesus. Es gibt hier dieses fortschreitende Prinzip, das er an die erste Verse in verschiedener Art und Weise sagt. Und dann spricht er davon, wie wir das in der Praxis umsetzen. Und zum Schluss werden wir sehen, auch warum das oft unter uns Christen nicht klappt. Warum wir auch so schwach sind. Das aus Anwendung. Wachset und wandelt in Jesus. Er sagte, wir haben für euch gebetet, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Er spricht hier von, mit Gottes Willen erfüllt zu werden. Das hat mich eine Zeit lang irritiert, was genau das bedeutet hat. Er spricht von etwas, das wir wissen, was spricht von Erkenntnis, Verständnis und Weisheit, aber es ist auf gar keinen Fall ein Kopfverständnis, wo man einfach etwas von der Bibel kennt hier, das einfach kapiert hat. Er sagt, dass wir mit dem Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Der Wille Gottes ist im Kurzen, was Gott will. Was Gott will. Manchmal denken wir, der Wille Gottes, ja, aber es ist, was Gott will. Was ist sein Wunsch für dich? Was ist sein Wunsch für seine Schöpfung? Seinen Willen. Er spricht von dem Erkenntnis seines Willens. Tatsache ist, oft erkennen wir nicht, was seinen Willens ist. Einerseits, was wir in Jesus haben, weil wir in Jesus sind, haben wir alles, was wir brauchen. Das werden wir wieder später sehen. Aber es ist möglich, dass wir wiedergeboren sind und nicht seinen Willen erkennen. Wie er das formuliert, ist sehr wichtig. Er sagt, mit der Erkenntnis, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Wie gesagt, hat mich wirklich gestört. Was soll das mit seinem Willen erfüllt werden? Das Wort erfüllen kommt mehrmals in der Bibel vor. Und ich merke, dass das Wort hat mit Steuern zu tun. Wenn du denkst an ein negatives Beispiel sind manchmal, aber ein Beispiel in Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte, glaube ich, ist Kapitel 5, wo Ananias und Sapphira im Heiligen Geist angelogen hatten, im Gott angelogen. Wiedergeborene Menschen. Und sie sagen, Stelle hatte ich, dachte ich, in meinen Notizen, aber ich finde die nicht. Er sagte in Vers 3, Apostelgeschichte 5, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Das heißt, in diesem Fall ist es ein irritierendes Beispiel, aber dass der Satan sein Herz erfüllt hat, dass diesem schlechten Gedanken um ihm und seiner Frau Ehre zu geben, dass sie so viel geopfert hatten. Und wie Petrus und Satan versucht wurde dieses Ehepaar auch. Wir haben keinen Grund zu denken, dass sie ungläubig waren. Aber sie haben sich von Satan ansprechen lassen. Und sie haben ihren Herzen wurde erfüllt. Okay, das heißt, es spricht von Steuern, dass man sagt, okay, ich lasse diese anderen das Stimmenrecht haben. Ich lasse eine andere Entscheidung. Es trifft dann unseren Willen. Okay, das heißt, Satan, was er wollte, hat dann ihren Herzen betroffen. Paulus sagt im Gegenteil, ich will, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Dass wir Gott so kennen, dass was er will, wir auch wollen. Und das ist gar nicht theoretisch und irgendwo einfach schwammig, dass man einfach ja, irgendwo im Himmel die Gedanken hat, aber irdisch hat man, ist man nutzlos. Sondern er spricht, mit der Kenntnis seines Willens erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, dass wir diese Weisheit haben für die Praxis. Weisheit braucht man nicht nur, okay, ich brauche Weisheit für diese Situation und dann kann ich das lassen, sondern Weisheit braucht man ständig. Wenn man in ein Gespräch mit einem kommt, wenn man auf einmal einen Telefonanruf bekommt, dass ein Freund schlecht geht, wie reagiere ich darauf? Und wenn ich müde bin, auf einmal ich so in Versuchung komme, in Bedrängnis komme, wie reagiere ich darauf? Weisheit betrifft jedes Teil meines Lebens und deines Lebens. Dass wir mit dem Kenntnis seines Willens erfüllt werden. Das ist Gottes Wunsch für dich. Das ist, was Paulus während dieser Gemeinde gedacht hat, denen gewünscht hat. Wie oft sind unserem Willen, unsere Gedanken im Gegenteil zu Gottes Gedanken. Und wir wissen es einfach nicht. Sein Gebet war, mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, dass wir verstehen, was wir in Jesus haben, was wir in Jesus sind und was Jesus in seinem Wort uns geschrieben hat und dass wir in denen wachsen und dass es nicht nur in dem Kopf ist zu wissen, sondern dass es uns steuert, unsere Entscheidungen bestimmt. Das ist nicht von außen nach innen, das ist von dem Herzen raus. Dass unsere Herzen gesteuert sind von Gott. Dass wir unser Herzen Gott steuern lassen und dass er dann uns in uns wirkt. Nun, wenn das stattfindet, wenn dieses Gebet gehört wird, wird das auch in der Praxis zu sehen. Und deswegen sagt er zunächst, wachset in Jesus, in diesem Erkenntnis seines Willens und zweitens wandelt in Jesus. Um des Herrn, und hier ist der Grund, warum wir dieses Erkenntnis haben wollen, das Kenntnis seines Willens, und dass es in uns wirklich, in unserem Herzen bewahrt ist und wirkt, um, Vers 10, des Herrn würdig zu wandeln, zum allem Wohlgefallen. Dass wir dann danach wandeln können. Wie oft sind wir frustriert, weil unser Wandel nicht Jesus passt. Was wir in Jesus sind, es passt nicht. In der Sekunde ist die Reaktion fleischlich. Sorgen, Zorn, Selbstsucht, selbstsüchtige Gedanken oder verletzende Worte, wie Schwerten kommt aus dem Mund. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Wenn wir von Gott gesteuert sind, wenn sein Wort in uns bewahrt ist, wie der Psalmist das so gewünscht, sich gewünscht hatte, Psalm 119, als ihr Frauen gestern gehört habt von Psalm 119. Das war ein toller Psalm. Das könnte ich jeden Monat lesen, in der stillen Zeit. Soll ich vielleicht? Das ist so alles um Gottes Wort, dass ich dann das Herz des Psalmists für Gottes Wort. Oh, er hat es in seinem Herzen bewahrt, damit er nicht gegen Gott sündigt. Das ist Gottes Wille, dass wir nicht sündigen. Er hat uns geschaffen, damit wir nicht sündigen. Aber Sünder natürlich, in der Praxis sieht es oft anders aus. Wandelt, wachset in Jesus, wandelt in ihm. Und er sagte, würdig, ein würdiges Wandeln. Was bedeutet das, würdig zu wandeln? Lass uns seine Stelle anschauen in Epheser 4. Epheser 4. Epheser und Kolosser sind quasi Zwillingsbriefe. Sie sind sehr ähnlich. Nicht ganz, auf keinen Fall, aber es gibt Ähnlichkeiten. Sie ähneln sich schon. Mindestgeschwister oder Briefe, kann man sagen. Und Epheserbrief betont ein bisschen eher die Gemeinde und Gott der Vater aus Kolosser. Kolosser eher Jesus. Aber Epheser 4, nachdem er alles uns tolle Lehre gegeben hat, was wir in Jesus sind, was wir in ihm haben, sagte er jetzt in der praktische Teil, Kapitel 4, sagte: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in liebend, ertragend. Würdig wandeln, wandelt würdig der Berufung. Der Berufung, das ist ja ein komisches Wort. Der Berufung, was ist das? Man hört das und ja, es kommt nichts. Ne? Berufung, okay? Man muss eigentlich den Brief selber anschauen, weil in dem Brief, wir werden nicht jetzt in Epheser das Ganze forschen, aber er spricht von der Berufung, was wir in Jesus bekommen haben. Wir wurden berufen. Wenn jemand berufen wurde, ein Kauffrau zu sein, ein bei der Bank zu arbeiten oder ja, anderen Beruf, dann liegt es an denen, die Beruf zu erfüllen, das zu machen. Sie wurden berufen, aber sie mussten es machen. Aber die Berufung von Gott ist was anderes. Gottes Berufung sagt Römerbrief, und ich lese einfach die Stelle, Römerbrief 11, Vers 29, in Bezug auf Israel, die Gott berufen wurde aus seinem Volk, dass die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereuerbar. Gottes Berufung ist unbereuerbar. Das heißt, wenn du berufen, von Gott berufen bist, Dann ist unbereuerbar. Okay. Egal, also es geht nicht so wie eine menschliche Berufung. Ich muss das machen, dann bin ich, habe es erfüllt. Nein, es ist von Gott. Gott beruft es, und was Gott beruft, passiert. Punkt. Das ist ein von den großen Themen im Römerbrief. Auch was wir eigentlich bei der Einleitung gehört haben, bei 1. Thessalonicher 5. Glaube ich, Vers 28 so ungefähr, sagt er: Treu ist der, der euch berufen hat. Okay. Treu ist er, der euch berufen hat. Berufen wofür? Berufen, Gott zu verherrlichen, berufen, gerecht gefertigt zu werden in Jesus, berufen für die Herrlichkeit, schon in Himmel gesetzt. Es ist schon geschehen, als ob du schon im Himmel bist, sagt er in Epheserbrief. Schon da. So sicher ist es. Es ist schon Vergangenheit geschrieben. Ob du es spürst oder nicht, es ist Gottes, die Tatsache, die Gott sagt. Die Berufung Gottes ist unbereuerbar. Und dann sagt er: Okay, aber nur weil du berufen bist, bedeutet es nicht, längst nicht, dass es egal ist, wie dein Wandel ist, sondern er sagt hier: Ich schreibe euch, seid erfüllt mit der Kenntnis seines Willens, um ein würdiges Wandel führen zu können. Dass wir so leben, entsprechend das, was Gott in uns berufen hat, was er getan hat. Diese Diskrepanz in Christen ist von Gott nicht gewollt. Dass wir Christen sind, dass wir Jesus kennen, dass wir in Jesus sind, im Himmel gesetzt, wie Epheser sagt. Aber in unserem Leben ist es so getrennt. Nein. Seid erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens, mit aller Weisheit, geistiges Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Und dann spricht er von fruchtbringend in jedem guten Werk. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ach, ich denke, ich schätze mal, wenn du das hörst, und dann weißt du, du willst das. Du wirst so leben. Aber wie oft bist du? Wie oft bin ich frustriert, das zu tun? Wie oft versage ich? Er gibt uns, wie wir das machen. In Vers 11, er sagte: Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und allem Langmut mit Freuden. Also die Kraft dafür, nach seinem Willen zu leben, würdig zu wandern, fruchtbringend, kommt, diese Kraft kommt von ihm, zu tun, das zu tun. Nun, ich wage es zu sagen, alle diese Gedanken, aber vor allem diesem, ist uns wohl bekannt. Ich kann es nur mit seiner Kraft. Aber wie ist es, warum, wenn ich diese Kraft vorhanden ist, wenn er diese Kraft mir geschenkt hat, warum ist es, dass ich trotzdem versage? Dass ich trotzdem als Christ schwach bin? Ich möchte sagen, wir können nicht Gott die Schuld geben dafür. Okay. Und da liegt es, und hier möchte ich zum Schluss kommen, also ich werde ausnahmsweise vielleicht heute ein bisschen kürzer predigen, aber oder mindestens mit Anwendung früher anfangen. Ich möchte die Frage stellen, warum, wenn ich diese übernatürliche Kraft zur Verfügung habe, wenn diese Auferstehungskraft Jesu mir zur Verfügung ist, und wenn er dieses Werk in mir macht, das er auch versprochen hat, was er angefangen hat, wird er vollbringen. Warum gibt es so viele Christen, die schwach sind, die nicht vorwärts kommen, die nicht wachsen? Ich sage nicht allen, okay, aber vielleicht sollen wir es persönlicher machen. Wir können nicht für alle Christen reden, aber warum wachsen wir nicht, wie wir wollen? Und ich möchte ein paar Gründe betrachten, und zwar meistens in Kolosserbrief selber. Das war ein bisschen spontan, aber ich habe es einfach, die Frage habe ich selber gestellt. Ich wollte das nicht einfach so stehen, ja, seine Kraft und dann tschüss, schöne Woche, und dann steht man bei dem Kampf wieder, und wieder versagen. Und ich möchte ein paar Gründe geben, warum wir oft versagen. Weil Gott das alles zur Verfügung gestellt hat, was wir brauchen in Jesus. Ist alles da. Wir sind in Jesus. Es ist sicher. Aber wie können wir diese Diskrepanz, wie können wir diesem Versagen erklären? In Vers 13 ist ein Grund dafür. Er sagt in Vers 13, mit aller Langmut, mit Freuden, dem Herrn Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil und Erbe der Heiligen im Licht. Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Warum sind wir so schwach oft? Erstens, weil wir das Heil, das wir in Jesus haben, so gewaltig unterschätzen. Gewaltig unterschätzen. Er sagt, dass wir gerettet wurden aus der Macht der Finsternis. Du warst in diesem finsteren Macht, in diesem Königreich des Finsternis geboren. Du konntest nur sündigen. Wenn du etwas Gutes getan hast, war es aus schlechtem Grunde. Das für dich gemacht, damit du selbstgerecht sein könntest. Wenn du, natürlich hast du auch viel gesündigt. Du bist unter dieser Macht gewesen. Du konntest nur sündigen. Das ist eine finstere Macht. Aber das Heil in Jesus ist so. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Du bist gerettet. Du bist nicht mehr unter diesem finsteren Macht. Du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du hast eine neue Stelle. Du bist nicht mehr unter diesem dunklen Macht. Du bist jetzt im Reich seines Lichts. Wir unterschätzen dieses Heil in Jesus. Wir denken, okay, ich bin gerettet, aber, muss ich das irgendwie schaffen. Sonst vielleicht schaffe ich nicht, im Himmel zu kommen. Okay, bei Gott ist kein Aber. Wenn er dich gerettet hat, wenn er dich in seinem Königreich versetzt hat, kann nichts dich von seinem Hand reißen. Du bist in seinem Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In ihm haben die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Nicht in dir. Nicht in deiner Macht. Es liegt nicht in deiner Hand. Gott sei Dank, es nicht in meinem Hand liegt. Was für schwachen Personen sind wir. Menschen sind wir. Aber das Heil in Jesus wird oft so unterschätzt. Weil wir erlöst wurden von unseren Sünden. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen jetzt in seinem Licht wandeln. Wir dürfen. Du bist frei. Aber wir denken immer wieder, der Finsternis kommt über uns, als ob wir das müssen. Du bist frei in Jesus. Für ihn zu leben. Du darfst. Und er gibt dir die Kraft dafür. Es ist da. Warum? Das sagen wir oft, weil wir das Heil in Jesus so unterschätzen. Zweitens, weil wir die Herrlichkeit, herrliche Kraft Jesu unterschätzen. Und das ist der Grund, warum Vers 15 und weiter da ist. Er spricht von der Kraft, diese Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Und dann spricht er von seiner Herrlichkeit ab Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen. Es alles kommt von ihm. Es ist seine Herrlichkeit. Wir denken oft, wie klein Gott ist. Wie klein Gott Jesus ist. Ich muss das selber überwältigen. Aber Gott, Jesus, ist der Schöpfer alles. Er ist der herrliche Gott. Und das dich zu ermutigen, wenn wir, was im Kindergottesdienst, denke heute nicht, aber wenn wir die Geschichte von Jesus betrachten, dann schauen, Bild von Jesus. Ich weiß nicht, aber oftmals, das Kind hatte immer so einen blau und weißen Mantel. Ich weiß nicht warum, aber war schon schön, aber so blau und weiß. Und so die Bilder von ihm. Okay? Wenn so mit dem gelähmten Mann geheilt hat, habt ihr das auch erfahren? Ich weiß nicht, aber das ist vielleicht ist nur die, keine Ahnung warum, die Bilder bei uns waren. Aber Jesus ist immer noch Mensch, aber er ist verherrlicht. Er ist verherrlicht. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist dein Haupt. Und weil er so herrlich ist, du liegst in seiner Hand. Und vielleicht deswegen sagen wir oft, weil wir seine Herrlichkeit und seine herrliche Kraft unterschätzen. In Matthäus 9, 27 bis 30 spricht Jesus zu einem zwei blinden Männer, die ihm gesagt haben, glaubt ihr, sagt Jesus, dass ich dies tun kann? Die haben gesagt, erbarme dich, unser Sohn Davids. Und Jesus sagt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und sie sagt ihm, ja, Herr. Und dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Vers 30. Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden aufgemacht. Es geschehe nach eurem Glauben. Das kann man auch anwenden für Geschwister. Okay, wir kennen den Herrn, wir glauben den Herrn Jesus zwar, aber es geschehe nach unserem Glauben. Wenn unser Gott klein ist, kann er diese Sünde, dieses Problem in deinem Leben überwältigen? Ist er so groß? Oder schätzt du ihm, naja, die Sünde nicht. Die Sünde muss ich selber in den Griff bekommen. Nun, das bedeutet nicht, dass wir die Sünde stehen lassen sollen. Längst nicht. Man braucht Hilfe. Man braucht Hilfe von Jesus und Jesus gebraucht, er benutzt anderen Geschwister, vor allem seine Ortsgemeinde, um uns zu helfen, wenn wir solche Probleme haben. Dass wir einen Bruder oder eine Frau, eine Schwester aussuchen, vielleicht, wenn wir Hilfe brauchen mit einem hartnäckigen Sünde. Dass wir mit denen reden können. Jesus wirkt durch seine Gemeinde, durch seinen Leib, die anderen zu helfen. Das ist der Sinn und Zweck der Gemeinde. So ist es nicht, dass du die Sünde stehen lassen sollst. Okay, ja, Jesus muss das bewältigen. Ich glaube, es wird schon. Nee, du sollst schon Hilfe suchen, wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst. Das ist etwas, bei dem Minnetag haben wir auch das mehrmals betont gehört. Dass wir Suche helfen, Hilfe aussuchen. Wir schätzen Jesus klein. Es gibt auch einen Grund, ich muss schnell, aber in Kapitel 2, ab Vers 6, oder ja, Vers 6 sagt er, Und das ist der erste Befehl in dem Buch. Ich habe das ausgesucht, weil ich dachte, wo fängt es an mit den Befehlen, wo fängt es an mit den Anwendungen? Und hier fängt schon an. Er sagt, wie ihr nun den Christus in Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm, da ist es wieder, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid im Danksagung. Dann, wer sagt, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug. Was kann uns schwach machen? Kolosser 2, Vers 8. Falsche Lehre. Falsche Lehre von Gott. Von der Bibel, meine ich. Über die Bibel. Wenn es uns einfängt. Es gibt verschiedene. In diesem Fall spreche ich von Dinge zu dem Evangelium hinzufügen. Dass man sagt, okay, du musst Jesus glauben, aber dann musst du auch das und das machen, auch um gerettet zu werden. Und das, wenn es uns einfängt, macht uns schwach. Macht Geschwister auch schwach. Es gibt verschiedene Irrlehre, die das machen kann. Es ist nur eine, die Gesetzlichkeit hier. Aber es gibt verschiedene Sachen. In der Gemeinde, wo Leute in die Gemeinde gehen und was passiert? Ehen gehen auseinander. Leute sind schwach, kommen raus. So soll nicht sein. Der Irrlehre macht das. Deswegen sagt Jesus, hütet euch vor falschen Lehre. Bei der Bergpredigt. Das macht uns schwach. Aber noch was. In Kolosser 3. Wir sind bei der Anwendung, okay? Gleich im Buch. Ich finde es toll, wie Gott sein Wort gegeben hat. Du hast diesem Gebet, aber warum ist es, dass wir das nicht haben oft? Paulus hat dafür gebetet und dann gibt er diese Befehle. So Anwendungen für uns, die sie inspiriert sind, die uns dann die Anwendung für unsere Predigt genau sind. Er sagt in Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn ihr in Christus seid, so sucht, was da oben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir unterschätzen das Heil in Jesus. Wir unterschätzen die herrliche Kraft Gottes. Wir haben falsche Lehre geglaubt. Aber auch, weil wir sehr ungern von den sichtbaren Sachen um uns herum wegschauen. Weil wir ungern von den sichtbaren Sachen um uns herum wegschauen. Was wir auf dieser Erde haben, haben wir sehr gern. Deswegen sagt hier in Vers 2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das bindet uns. Das verhindert unser Wachstum. Weil wir versuchen, zwei Herren zu dienen. Entweder folgen wir dem Herrn und lassen ihm über uns herrschen, in seiner Liebe, seiner Gnade, in seiner Weisheit, volle Weisheit, seinem Erkenntnis seines Willens und Steuern, oder wir lassen uns von anderen Sachen. Sind auf das, was droben ist, nicht was auf der Erde ist. Ihr seid gestorben. Ihr seid dieser Welt gestorben. Lebt für das, was im Himmel ist. Psalm 119, Vers 37 sagt, sagt er das Gebet, wende mein Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Meine Augen wende ab und wende ab von der Welt und zu Jesus. Damit ich wachsen kann. Der Psalmist hat dafür gebetet. Der Paulus hat gesagt, ich bete für euch dafür. Ich möchte auch sagen, vielleicht oft bleiben wir schwach, weil wir nicht dafür beten. Und weil wir vielleicht nicht wirklich bereit sind, alles für den Herrn ins Spiel zu setzen. Wir wollten nicht das wirklich haben. Wir wollten die Welt halten und Jesus. Und wir bleiben schwach. Ich möchte dich fragen, wächstest du in dem Erkenntnis seines Willens? Hey? Willst du seinen Willen wissen? Oder weißt du schon und du schaust weg, weil du weißt, oh, das gefällt mir nicht. Bete dafür mit einem offenen Herz. Wachset in ihm und wandelt würdig, was du in Jesus hast, was er dich dazu berufen hat. Und wenn du merkst, okay, da hat der Herr seinen Finger auf etwas gebracht, such Hilfe. Komm auf mich zu. Wir sind alle Sünder. Ich weiß nicht, manchmal denken wir, ja, die in der Gemeinde, sie haben das alles in Ordnung und dann die anderen, okay. Ich hab's nicht in Ordnung, alles, okay. Ich spreche nicht für meine anderen Geschwister, aber ich weiß, wir sind unvollkommen, okay. Wir sind unvollkommen. Wir alle brauchen Hilfe. Und wenn du auf jemanden kommst, Stan Shelton letzte Woche sagt, wenn du auf jemanden zukommst, die werden nicht sagen, du, was? Was hast du getan für eine Sünde? Oh Mann, du Depp, ne? Das werden sie nicht sagen. Wir sagen, ja, okay, kenne ich. Komm, wir schauen, was die Bibel sagt. Wir beten zusammen darüber. Wir finden Vergebung. Wir finden die Freiheit, die du brauchst. Wir gehen weiter. So wirkt der Herr in uns, dass wir wachsen. Nicht stehen bleiben. Und in ihm wandeln, würdig wandeln. Wir beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Herr Jesus, wir brauchen es. Oh Herr. Wir brauchen deine Kraft. Du hast es zur Verfügung gestellt. Wir haben keine Ausrede. Wir sind im Himmel gesetzt. Oh Herr, lass uns heute neu entscheiden, nach deinem Willen zu gehen. Wenn du in unserem Herzen was gesagt hast, lass uns mit Demut zugeben, dass wir falsch liegen. Und das in Ordnung bringen und zu dem Kreuz bringen. Amen.